Ja, jetzt geht's weiter mit dem Podcast zur Polyvagaltheorie. Ich habe wieder die Satya Marchand im Gespräch. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist und herzlich willkommen. Und an dieser
Danke
Stelle,
schön.
ja, und an dieser Stelle möchte ich nochmal auf das letzte Gespräch eingehen. Das ist unser erstes gewesen und da war ich auch noch etwas nervöser, wie ihr wahrscheinlich auch merkt, wenn ihr es hört. Und das ist mir aber wichtig, hier authentisch zu sein. Ich bin hier nicht die Routinierte. Ich schneide hier auch nicht alles zurecht, sondern das soll super authentisch sein und es soll dich wirklich motivieren, auch dich zu trauen, auch wenn es nicht perfekt ist, einfach das zu machen, ja, was du möchtest und wirklich raus aus der Komfortzone ist jetzt eher provokativ gemeint, weil wir gehen heute zur Selbstregulation und zum Window of Tolerance und das vergleichen wir ein bisschen mit der Komfortzone. Da kann Satya ein bisschen was zu sagen. Was ist eigentlich erstmal die Selbstregulation?
Also Selbstregulation ist eigentlich ganz simpel. Selbstregulation bedeutet, dass ich mich aus einem unangenehmen Zustand wieder in einen angenehmen Zustand bringen kann. Also sprich, wenn mir diese berühmte Lampe von vorhin auf den Kopf gefallen ist und ich merke, ach, es ist ja nur die Lampe, dann reguliert sich mein Nervensystem wieder in den Entspannungszustand. Selbstregulation bedeutet, dass ich aus einem Zustand in einen anderen Zustand kommen kann, und zwar aus eigener Kraft. Und die Fähigkeit zur Selbstregulation, die entwickelt sich in den ersten 3 Lebensjahren, und zwar nicht einfach so, sondern die entwickelt sich durch sogenannte Koregulation. Ein Baby ist unfähig, sich selbst zu regulieren. Also wenn ein Baby weint oder schreit, ist es nicht in der Lage, sich selbst zu beruhigen, sondern es ist zwingend angewiesen auf die Koregulation durch seine engste Bezugsperson. Das ist jetzt mal wurscht, ob das Mama, Papa, Tante oder sonst wer ist. Jedenfalls braucht das Baby eine Unterstützung, um in einen anderen Zustand zu kommen. Andersrum funktioniert es auch, wenn das Baby durch schlechte Erfahrungen schon abgeschaltet hat und dissoziiert und in der Erstarrung ist, kann es sich nicht in eine vitale Lebendigkeit hochstimulieren. Da braucht es dann auch wieder die Bezugsperson, die dann sowas wie Gucci Gucci macht und zwitschert und singt und knuddelt und quiekt und solcher Art dem Baby hilft. So, und wenn die Koregulation in diesen frühen Lebensjahren nicht oder nicht ausreichend erfolgt, dann kann unser Nervensystem das nicht. Und wenn wir eben nicht die Fähigkeit haben, uns selbst zu regulieren, brauchen wir immer Koregulantien. Und bei Erwachsenen bestehen die Koregulantien nicht mehr im Gucci-Gucci und im Knuddeln. Das hilft nur sehr, sehr punktuell, sondern dann braucht man zum Beispiel sowas wie Essen oder wie Nikotin oder wie Alkohol, aber auch Workaholics, also Arbeitssucht, Spielsucht, Sexsucht. Also alles hat das Potenzial, zu einem Suchtgeschehen zu werden. Und dieses Suchtgeschehen hat aber nichts, gar nichts mit Willensschwäche oder Disziplinlosigkeit zu tun, sondern wird benötigt, um das Nervensystem stabil zu halten. Und das macht dann auch irgendwie gleich wieder ein neues weites Feld auf, weil so ein Klassiker wäre zum Beispiel: Ich esse, mein Koregulanz ist Essen. Immer wenn ich auf die Waage steige, sehe ich, dass das Gewicht nach oben geht. Komme dann also auf die Idee, dass ich abnehmen möchte, quäle mich durch unterschiedlichste Diätprogramme, die aber niemals nachhaltig sein können, denn ich nehme meinem Nervensystem durch das fehlende Essen die Regulation weg. Und wenn das verstanden wird, dass das, was nach außen hin so destruktiv aussieht, wie Rauchen, Trinken, Essen, wenn man versteht, dass das für das Nervensystem aber wie Stützräder sind, die es davor bewahren zu crashen, dann kommt man schneller auf die Idee, dass es sich bei diesen Koregulantien um einen Hilfsmechanismus handelt, der nicht weggenommen werden sollte. Also das Ziel wäre in dem Fall nicht, ich will weniger essen, sondern das Ziel wäre, ich will mein Nervensystem regulieren.
Genau, es geht darum, eigentlich wieder den Druck rauszunehmen, ne? Es wieder selber zu erkennen, dass mein Suchtverhalten quasi mich stabilisiert. Dass es eigentlich, wie du eben gesagt hast, ein wichtiger Eckpfeiler ist und ich erstmal gucken muss, wie nach einem Ersatz suche, bevor ich mir das wegnehme, weil dann crashe ich eigentlich aus Sicht des Nervensystems.
Ganz
Das ist
genau,
ja
der ist
häufig falsch
unverständlich.
verstanden, ne?
Ja, absolut.
Und gerade wenn wir beim Thema Gewicht sind, da sind unheimlich viele Frauen dann ja super streng zu sich, ne? Dann kommt ja noch mehr Druck. Man macht sich mental noch fertig, warum man schon wieder das isst, warum man das nicht schafft. Und dann kriegt man zu so alltäglichen Sachen nochmal einen Stressor dazu. Und dann geht es ja wirklich zu gucken, wie erweitere ich quasi das oder was kann ein gesunder Ersatz sein für diese Sucht, ne?
Und das ist aber geradezu verzweifelnd, weil natürlich gibt es auch diesen gesellschaftlichen Druck. Und wenn du zu den Weight Watchers gehst, die haben ja auch von Traumadynamik keine Ahnung. Das heißt, die basteln mit aller Kraft an einem Symptom rum und wundern sich, dass das nicht funktioniert. Mit Symptombehandlung kann man keine Heilung erreichen. Und wenn aber diese Frauen, die du gerade angesprochen hast, überhaupt nicht wissen, warum sie so viel essen, dann passiert eben auch dieser Selbstwerteinbruch. Die erleben es dann als zu schwach und als falsch, als disziplinlos. Und wenn du sagst, gucken, ob sie dann was anderes machen können, gut, dann schalten sie vielleicht um und hören auf zu essen und rauchen dann dafür. Dann haben sie zwar was anderes, aber das ist nicht wirklich anders.
Genau.
So, also man kommt nicht drum rum, an die Ursache zu gehen. Die Ursache ist das regulierte Nervensystem. Und das ist ja auch der Wert dieser Gespräche, die wir hier führen, um eben immer mehr Wissen darüber in die Welt zu bringen. Weil ohne dieses Wissen würde ich nie begreifen, dass mein Essen tiefe Ursachen hat.
Genau. Und ich hänge jetzt noch ein bisschen an dem Thema Essen, weil das ja auch auffällig ist, dass mittlerweile ja so viele Trends gibt beim Essen, ne? Entweder vegan, Keto, also es gibt so strenge Systeme. Und das finde ich, was es ja macht fürs Gehirn, ist mir so einen Halt geben. Ich kann mich den ganzen Tag beschäftigen, was Essen ist, also was ich essen darf und nicht. Und damit stabilisiere ich mich, weil ich dann keine Kapazität mehr habe, bei dem Rest zu gucken, ne? Und dann ist das quasi, finde ich, wie so eine Stabilisierung. Und das spricht wieder dafür, was wir auch hatten, dass ja viele ein Thema haben mit der Selbstregulation, weil man sich dann was sucht, was einen stabilisiert. Und dann ist es aber eher freundlich betrachtet und auch nicht so bewertend zu sagen, ja, das stabilisiert mich. Also habe ich scheinbar da ein Thema und kann dann gucken, was ist die Ursache.
Es ist im Grunde wie wenn ein Kind Fahrrad fahren lernt und aus eigener Kraft die Balance noch nicht halten kann, dann kommen die Stützrädchen ganz groß raus. Niemand käme auf die Idee, so einem kleinen Kindelchen einfach diese Stützräder abzuknapsen, solange es das noch nicht aus eigener Kraft kann. Und so sind in meinen Augen tatsächlich auch diese Korregulanzien in Form von Essen, Trinken oder was auch immer zu betrachten. Die erfüllen einen unverzichtbaren Zweck.
Ja, aber das finde ich super schön mit den Stützrädern. Genau, das fände man beim Kind ja sogar gemein, wenn man das machen würde, ne? Da würde man sagen, ja, und auch zu sehen, dass alles ein Prozess ist, dass jedes, würde man beim Kind ja auch sagen, man hat ja dann irgendwann den Punkt, wo das Kind das dann selber kann, wo man weiß, die Stützräder können weg und wo man sich dann ja auch freut, wenn die weg können, aber dafür hat man geübt, man hat was getan. Und so geht es ja darum, jetzt zu verstehen, was brauche ich für eine gute Selbstregulation, wie finde ich da wieder hin? Und das ist auch ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Das finde ich auch ganz wichtig zu wissen. Da gibt es keine schnelle Lösung, sondern es ist ein Prozess, es ist ein Weg, den man gehen kann, wenn man möchte.
Das ist absolut richtig, was du sagst. Und in meiner täglichen Arbeit werde ich natürlich immer wieder konfrontiert mit Fragen wie lange dauert denn so eine Therapie? Wie lange muss ich denn da was machen? Und ich finde es auch immer ganz hilfreich zu wissen, warum das ein Prozess ist. Und das würde ich gerne ganz kurz so ein bisschen nachvollziehbar zu machen versuchen. Es ist deshalb ein Prozess, weil Erkenntnisse blitzschnell gefasst werden. Aber diese Erkenntnisse müssen verwandelt werden in ein Erfahrungswissen. Und ich glaube, jeder Mensch kennt so diese Enttäuschung, wenn man mental etwas nachvollzieht. Also wenn man weiß, was das Problem ist. Und dann erwartet man irgendwie, dass in dem Moment, wo man jetzt weiß, was es ist, dass es sich erledigt hat, dass es dann weg ist. Und das ist aber deshalb nicht weg, weil die Realität immer noch die Verschaltungen von Not in unserem Nervensystem sind. Und wenn ich jetzt etwas erkenne, zum Beispiel, dass Essen ein Korregulanz ist, dann nützt mir diese Erkenntnis alleine noch nichts, sondern diese Erkenntnis ist der erste Schritt, um dann in die Regulation zu gehen oder an der Lebensführung was zu machen und so weiter und so weiter. Und das ist das, was die Zeit braucht. Erkenntnisse kann man in Lichtgeschwindigkeit gewinnen, das ist auch super. Aber bis ich das dann erfahren darf, das braucht andere Menschen, andere Situationen, die dann auch nicht alle nur darauf warten, sich mir jetzt zu zeigen. Und das ist das, was die Zeit beansprucht, mehr nicht.
Genau. Ja, genau. Aber das finde ich spannend, weil das genau wirklich häufig die Erwartung ist, ne? Man hat was begriffen und dann soll alles anders sein. Und es ist, wenn man guckt, wie die Physiologie des Nervensystems läuft, einfach unrealistisch. Oder ich finde auch einen schönen Vergleich immer wie mit einer neuen Sprache lernen. Der Körper muss ja eine neue Sprache lernen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, was weiß ich, ich ziehe nächstes Jahr nach England, dann weiß ich, oh, es ist gut, Englisch zu lernen. Habe ich die Erkenntnis, ich sollte jetzt Englisch lernen. Aber das habe ich nicht gleichzeitig, kann ich Englisch, ne? So, das finde ich ein simpler Vergleich, aber so ist es. Und ich weiß, da muss ich üben, da muss ich dranbleiben, da wird es Phasen geben, wo ich es blöd finde, Vokabeln zu lernen. Da wird es Sachen geben, die mir leicht fallen. Ich werde Erfolgserlebnisse haben, aber ich werde auch wieder so ein Gefühl von Rückschritt haben. Also ich finde auch, dass man da realistisch ist und sagt, es geht darum, so habe ich das für mich begriffen mit der Polyvagaltheorie, in die richtige Richtung zu gehen, aber sehr liebevoll mit mir und zu sagen, ja, und wenn ich mal wieder dann, wenn wir jetzt beim Essen bleiben, einfach sage, okay, Essen ist mal wieder ein großes Thema für mich, dann ist es halt heute so.
Ganz
genau. Morgen ist vielleicht wieder anders. Also für mich ist der rote Faden, sich auch immer wieder diesen Druck zu nehmen und zu verstehen, es ist ein Prozess, genau.
Und man kann sich natürlich auch nochmal kritisch diesem Wort Rückschritt gegenüber öffnen, genau. Weil das, was du vom Vokabellernen gerade beschrieben hast, dass es dann vielleicht mal nicht so läuft, aber dann würde man ja objektiv betrachtet eigentlich gar nicht von Rückschritt sprechen können, weil du definitiv viel, viel, viel mehr weißt als zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast. Ja, dann könnte man vielleicht allenfalls sagen, das ist eine Stagnation und Stagnation klingt irgendwie schon nicht mehr ganz so entsetzlich wie Rückschritt. Mhm. So ist das natürlich auch mit dem Essverhalten. Natürlich kann es Tage geben, wo dann wieder Fressattacken kommen und doch bin ich unfassbar viel weiter als vor dem ganzen Prozess.
Genau. Und sich das ist nochmal ein guter Hinweis, sich das auch immer wieder zu sagen, dass man wirklich rückblickend guckt, was war denn vor einem Monat, vor 2, 3 Monaten oder vor 2 Jahren, ne?
Das ist tatsächlich etwas, was ich in meiner Arbeit seit einiger Zeit integriere. Ich bin ja vom Typ her, das kriegt jeder mit, der mit mir zu tun hat. Ich bin ja sehr rational und sehr strukturiert und auch, ich mag meinen Verstand sehr gerne. Und ich bin dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, dass das nämlich gar nicht so einfach ist, Heilungsfortschritte sich selbst bewusst zu machen und sie würdigen zu können. Und zwar deshalb nicht, weil alles, was für uns besser läuft, ist unser neues Normal. Und das, genau. Was normal ist, das wird ja nicht mehr beklatscht. Ja. Und deswegen ermutige ich tatsächlich jeden Menschen, am Beginn eines Prozesses, einer Therapie, eine Bestandsaufnahme zu machen. Mhm. Und diese Bestandsaufnahme so präzise wie möglich mit einem Skalierungssystem von 0 bis 10. So wie viele Schmerzpatienten das kennen, die haben ja auch eine Eintragung. Und ich möchte gerne empfehlen, die eigenen Themen, die eigenen Baustellen, wo man Schwierigkeiten hat, egal ob das Schlafen ist, Beziehungsgeschehen, Essen, alles, was für einen wichtig ist, auf einer Skala von 1 bis 10 zu notieren. Und wenn man das dann hat, diese Inventur, diese Bestandsaufnahme, kann man die in die Schublade packen, braucht sich da überhaupt nicht mehr drum zu kümmern, kann sich aber den Spaß machen, das nach 4, 5 Wochen mal wieder rauszuholen, diesen Bogen, und zu schauen, ob sich da was verschoben hat. Und es hat sich immer auf der Skalierung was verschoben. Das Thema ist natürlich noch nicht weg und vielleicht muss das Thema auch nie weg sein. Vielleicht kommt es ja nur darauf an, dass ich mit diesem Thema gut umgehen kann. Und dabei hilft eben tatsächlich diese Beobachtung, die ich zum Beginn eines Prozesses niederlege, um zu sehen, boah, da ist ja wirklich schon richtig was passiert.
Ja, aber das ist super mit der Skalierung, weil ich schicke immer vor den Beratungen einen Bogen weg und mache das genauso. Eine Skalierung 1 bis 10, gehe alle Themen durch und frage auch, was das Anliegen ist. Also jemand, der zu mir kommt, auch selber klar hat, was will er eigentlich, ne? Weil es geht ja um die Person, die zu mir kommt. Vielleicht will ich im Bereich Ernährung gar nichts ändern, sondern einfach im Bereich Freundeskreis oder im Bereich Bewegung oder im Bereich Umgang mit Stress und da wirklich auch genau hinzugucken, da ist so eine Skalierung einfach super. Ja, weil wir uns
da anpassen. Das ist ja
eigentlich das Schöne, dass wir Menschen uns an alles anpassen können, was ja unser Überleben sichert. Aber wie du sagst, es wird dann so schnell normal. Ich finde, wenn man was neu macht, zum Beispiel einen neuen Job, dann ist es erstmal neu aufregend, ne? Und ich finde oft nach 1 Monat, 3 Monaten ist das schon wieder alles normal. Was einerseits ja manchmal befremdlich ist, aber andererseits ja auch gut ist, dass wir das können, weil wir uns ja so einfach überleben, weil wir das ja nie im Griff haben, was passiert. Und das können wir ja in kürzester Zeit, wenn es dramatische Situationen sind, hat es einen Preis, ne? Dann gehen wir mehr ins den Überlebensmodus. Aber es ist spannend, und es geht ja in beide Richtungen, das einfach zu verstehen.
Ja.
Wenn man in einer schönen Umgebung ist, kann man sich da auch schnell anpassen, genau. Ja,
das ist einfach toll, was unser System so kann. Ne? Und ja, um dann noch so kurz reinzugehen, wenn wir auf die Welt kommen, dann haben wir das Potenzial, sowohl in der Sahara überleben zu können, als auch in Alaska. Wir haben das alles. Und dann stirbt dieses Potenzial, also das sind dann bestimmte Neuronen und Zellen und Stränge, das versandet dann oder verdorrt, weil wir es nicht brauchen. Aber erstmal haben wir, wenn wir frisch schlüpfen, die Fähigkeit, all überall auf diesem Planeten zu überleben. Mhm. Und das ist echt sensationell.
Ja, also wir sind echt ein Wunderwerk, das kann man nicht anders sagen. Genau. Jetzt würde ich nochmal so provozieren zu diesem Raus aus der Komfortzone übergehen, weil das, finde ich, auch sehr, sehr viel Druck macht. Und ich finde, manchmal kann man das an so Beispielen am besten erklären, weil das ist ja auch so ein Spruch, wenn man so über Mindset geht, du musst raus aus der Komfortzone, da hast du so ein Müssen dabei. Aber das kann ja fürs Nervensystem einfach auch wirklich genau das Gegenteil erzeugen, ne?
Ja, also erstmal würde ich tatsächlich auf den Begriff Komfortzone so ein bisschen eingehen, weil der Begriff ja insinuiert, dass es gerade nahezu paradiesisch ist. Ich genieße allen Komfort, es geht mir so richtig gut, kein Wunsch bleibt unerfüllt. Und das ist ja gar nicht so. Das heißt, wenn ich aufgefordert werde, meine Komfortzone zu verlassen, dann finde ich das eigentlich eine ganz falsche Aufforderung, weil ich diesen Komfort nicht empfinde und nicht genieße, sondern es geht mir schlecht. Und nun soll ich noch was tun, wo ich noch nicht mal weiß, ob es mir danach womöglich noch schlechter geht, weil ich es gar nicht kenne. Also dieses Komfortzone klingt für mich tatsächlich viel zu bequem. Worauf ich aber auf jeden Fall hinaus möchte, ist, und das hast du eben schon angedeutet, wenn wir etwas Neues machen, dann ist das aus Sicht des Nervensystems immer gefährlich. Und zwar einfach deshalb, weil da ja noch gar keine Daten hinterlegt sind. Und auch wenn ich ein Hotelzimmer buche, First Class und Suite und mit allem möglichen Schingeling, dann ist das für mein Nervensystem trotzdem gefährlich, weil ich nämlich gar nicht weiß, ob der Rezeptionist sich nachts womöglich in Mr. Hyde verwandelt und mir gefährlich wird oder die anderen Gäste einer ganz fiesen Gemeinschaft angehören, die mich da irgendwie mit beeinträchtigen. Das weiß man ja alles nicht. Und so erklärt sich, dass unser Gehirn grundsätzlich erstmal dagegen ist, dass wir was Neues machen, weil es einfach sicherer ist. Ne?
Genau. Und die Frage ist aber trotzdem, haben wir doch einen Teil in uns, der doch was Neues erleben möchte? Also genau, wir müssen uns natürlich weiterentwickeln. Und das ist ja spannend. Und das finde ich ist ja dann eher, da passt ja eher der Titel Window of Tolerance, wo fühle ich mich noch sicher? Und wo kann ich aus dieser sicheren Zone was Neues erleben? Weil das brauchen wir auch. Und sonst, das ist ja auch das, was wir als Kind haben. Wir sind ja neugierig, ne? Wenn du in die Bindungsforschung gehst, geht es ja um die sichere Basis im besten Falle, von der aus ich die Welt erforsche. Wir haben ja diesen Explorationsraum, heißt das ja. Also wirklich die Welt zu entdecken, gehört ja genauso zu uns. Das wird aber in der Bindungsforschung oft gar nicht, geht's ja oft nur um diese Bindung. Aber es geht ja darum, was brauche ich, um wirklich meine Welt zu erobern, die mir wichtig ist. Und das ist ja auch wieder absolut individuell.
Ja, das ist individuell und gleichzeitig aber auch überindividuell, weil Menschen, die Traumafolgen tragen, die explodieren überhaupt nicht, sondern deren Lebenskreis wird enger und enger und enger, weil eben alles mit Gefahr besetzt ist. Ne, und dann ist diese Komfortzone, die ist dann schon rein aus Platzgründen gar nicht mehr komfortabel, weil es sehr eng geworden ist. Und dieses, was du sagst, ja, wir haben alle auch diesen natürlichen Impuls, neugierig zu sein. Aber bei Menschen, die wirklich schwere Traumafolgen tragen, ist dieser Impuls zugeschüttet. Die kommen da gar nicht mehr dran. Die sind so damit beschäftigt, ihr Leid auszuhalten, dass sie nicht die Kapazität haben, sich auch nur die Frage zu stellen, könnte es woanders schöner sein als es hier ist. Da reicht es gewissermaßen gar nicht mehr dazu. Na, und um auf diese Stresstoleranzfenster einzugehen, das ist in diesem Fall ganz, ganz, ganz klein. Und je kleiner so ein Stresstoleranzfenster ist, umso mühsamer ist die ganz normale Alltagsbewältigung. Mhm. Ich kenne das aus eigenem Erleben. Das klingt jetzt so plakativ, aber es war tatsächlich so. Ich habe auf dem Sofa gesessen und meine Blase war voll und ich habe es nicht geschafft, mich zur Toilette aufzunehmen. Der Druck musste schier unerträglich werden, bis ich es geschafft habe, vom Sofa runter. Und das sind Anzeichen von einem ganz engen Stresstoleranzfenster. Genau. Und die auf, also, oder wenn man möchte, dass das Leben wieder lebendiger wird, dann müsste man dafür sorgen, dass das, was wie so eine nasse, schwere Decke auf einem liegt, dass das leichter und weniger werden kann. Und dafür ist das Stresstoleranzfenster eine super gute, Diagnostik ist vielleicht nicht ganz das Richtige, so ein Beobachtungsinstrument. Mhm. Also, wenn wir in unserem Stresstoleranzfenster sind, fühlen wir uns relativ gut. Nicht rasend gut, aber so gut es uns halt möglich ist. Und wenn wir dann etwas tun, zu dem wir eigentlich ganz deutlich spüren, dass wir die Kapazität nicht haben und uns aber zwingen, es trotzdem zu tun, dann laufen wir Gefahr, aus diesem Stresstoleranzfenster rauszuknallen. Entweder knallen wir nach oben raus, das würde man daran merken, dass man in die Nähe einer Panikattacke kommt, oder man rutscht unten raus und das merkt man dann daran, dass man in so eine Erstarrung und Untererregung und Richtung Depression kommt. Und das Interessante ist, dass das Fenster reagiert. Nämlich jedes Mal, wenn wir rausfallen, wird es kleiner. Mhm. Und wie kleine Fenster sich anfühlen, haben wir ja gerade eben schon gesagt.
Genau.
Wenn wir aber nichts tun, was wir nicht tun wollen, um das mal so ein bisschen naiv zu formulieren, dann gelingt es uns, in unserem Fenster zu bleiben und dann reagiert es auch, das wird nämlich größer. Mhm. Je länger wir in unserem Fenster bleiben können, umso größer wird das Ding und je größer das Stresstoleranzfenster ist, umso souveräner sind wir, umso cooler und umso einfacher erscheinen uns die Aufgaben, mit denen wir zu tun haben. Und da wird auch ganz, ganz deutlich, dass Traumaheilung einen total anderen Ansatz hat als Verhaltenstherapie oder Psychotherapie, weil in diesen beiden Kontexten Menschen immer aufgefordert werden, in die Konfrontation zu gehen, nämlich stärker als ihre Angst zu sein. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel Angst habe, über eine Brücke zu gehen, dann würde mein Verhaltenstherapeut sagen, du musst größer sein als deine Angst, geh darüber und dann wirst du merken, dass du es ja geschafft hast und die Angst ist weg. Das ist ein nettes Konzept, das stimmt aber überhaupt nicht. Denn wenn ich Angst habe, über die Brücke zu gehen, ist mein Nervensystem logischerweise in einer hohen Aktivierung. Mhm. Und wenn ich in einer hohen Aktivierung bin, sind meine Gehirnfunktionen offline. Das heißt, ich kriege gar nicht mit, dass mir während des über die Brücke Gehens nichts passiert. Ich komme am anderen Ende an, aber immer noch in meiner hohen Aktivierung. Das heißt, ich kann dieses Erlebnis gar nicht als sicher integrieren, weil ich die Gehirnleistung dazu überhaupt gar nicht habe. Was mein Nervensystem sich aber merkt, dass ich gerade einer entsetzlichen Gefahr ausgeliefert war, was den nächsten Brückengang noch schwieriger macht. Und in der Traumaheilung würde man nie sagen, stell dich deiner Angst, du musst größer sein, sondern da würde man auf Sicherheit und Stabilisierung setzen, um bloß nichts zu tun, was einen aus diesem Stresstoleranzfenster rauskegelt, um es kleiner werden zu lassen, sondern nur Sachen zu tun, die mich drinnen bleiben lassen, auf dass es wieder größer wird. Das ist zugegebenermaßen ein bisschen theoretisch, dieses Konzept, denn wir haben ja nicht alles unter Kontrolle. Es kann also sein, dass ich einen Brief im Briefkasten finde, in dem mir meine Bank den Kredit kündigt und ich nun keine Ahnung habe, wie es weitergehen soll. Und natürlich falle ich dann raus aus meinem Stresstoleranzfenster. Aber die Dinge, die ich beeinflussen kann, die sollte ich dazu benutzen, nicht größer sein zu wollen, als mein Stresstoleranzfenster es gerade hergibt. Ja. Und auch noch wichtig in diesem Zusammenhang oder mir sehr wichtig ist, dass es in der Traumaheilung keine Nebensächlichkeiten, keine Kleinigkeiten und keine Bagatellen gibt. Das heißt, wenn ich mich vor einem Anruf bei meiner Freundin schubse, weil ich nicht hören will, was die mir sagt und weil ich ihr auch nicht sagen will, was ich gerade fühle, aber trotzdem diesen Anruf mache, dann ist das für mein Nervensystem ganz genau so überfordert, wie wenn ich von meiner Bank einen blöden Brief kriege. Mhm. Das heißt, alles, was uns emotional berührt, ist automatisch keine Kleinigkeit mehr, sondern eine Großigkeit.
Ja, das ist gut, das einfach nochmal genau so zu hören, dass es wirklich darum geht, alles ernst zu nehmen, ne? Alle Gefühle, alle Emotionen. Und ich würde jetzt die Komfortzone mal als Sicherheitszone bezeichnen, ne?
Ja, das klingt
Ja, also im Endeffekt geht es darum, vielleicht auch so, ist es meine sichere Insel, auf der mir nichts passiert. Und ich arbeite ja auch sehr körperlich. Und wenn du guckst, bei Stress ist es ja auch, dass bestimmte Organe nicht mehr funktionieren. Die Nebenniere, ne? Also wenn du dann wirklich in dieser Sicherheitszone bist und nicht kannst, wie du vorhin beschrieben hast, du kannst nicht aufs Klo gehen, dann kannst du es wirklich nicht, weil in deinem Körper eine krasse Erschöpfung ist, die Muskeln wahrscheinlich übersäuert sind. Ich gucke ja auch sehr viel auf dem Vitalstoffhaushalt, wirklich bestimmte Stoffe verbraucht sind, weil du ja schon lange, lange mehr gebraucht hast. Der Darm ist häufig nicht okay, der nimmt nichts auf, der hat auch Nervensystem. Und das ist eine Komponente, die mir persönlich nochmal wichtig ist, zu sagen, ich kann parallel da auch nochmal gucken. Ich kann gucken, wenn ich dafür offen bin. Gerade neben dir gibt es adaptogene Pflanzen. Habe ich super Erfahrung mit zu sagen, ich kann mir auch Hilfe und Unterstützung holen, die wirklich ganz klar über den Körper geht. Und dann zu gucken, was brauche ich, dass wirklich meine Sicherheitszone, mein Window of Tolerance wirklich wieder weiter werden kann, indem ich einfach Energie tanke, weil im Endeffekt ist mein Körper auf der zellulären Ebene total erschöpft. Und deswegen kann er auch nicht. Und das ist auch ein Schutzmechanismus. Also ich finde es so genial, wie der Körper da zusammenspielt. Die Psyche kann scheinbar nicht mehr. Aber das ist ja für mich nur eher das Symptom, weil der Körper einfach jetzt Energie braucht. Dafür muss er auf dem Sofa sitzen, um sich die Batterie, also es ist wie wenn du eine Batterie wieder, die ist leer und die tust du quasi ins Akku zum Laden, ne? Tust den Akku quasi wieder ins Ladegerät und dann braucht es manchmal erst, wenn die total leer ist, braucht sie halt, bis es überhaupt mal wieder ein bisschen grün wird.
Das Gemeine ist, dass das Sofa in deiner Erzählung nicht mehr als Akku taugt. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass der Überlebensmodus der teuerste Modus ist, den man sich vorstellen kann. Das ist halt wie wenn du ein Auto mit Gaspedal immer durchgedrückt bis zum Bodenblech verheizt, dann brauchst du mehr Sprit und schnelleren Ölwechsel und die Verschleißteile müssen ausgewechselt werden und so weiter. Und das ist tatsächlich das, was mit unserer Organversorgung auch geschieht. Um diesen hohen Überlebensmodus halten zu können auf lange Zeit, opfert der Körper bestimmte Funktionskreisläufe. Mhm. Weil was nützt mir die beste Verdauung, wenn ich tot bin? Ne? Genau. Und so nüchtern sieht der Körper das auch. Und deswegen spielt das eine riesengroße Rolle für Menschen mit Trauma im Gepäck, dass die an einer guten Unterstützung ihres Körpers sehr interessiert sind. Und das geht über die normale Nahrung nicht. Also so viel wie Karotten könntest du gar nicht futtern. Sondern da kommen wirklich die Nahrungsergänzungsmittel ins Spiel. Und ich finde das absolut richtig, was du da beschreibst, weil die Batterien sind durch den Überlebensmodus dauerleer.
Genau. Und
reicht auch ein physisches Ausruhen nicht mehr, um den Körper runterzubringen aus dem Überlebensmodus, weil der da ja sowieso festgehakt ist. Ja, aber dann kannst du wenigstens dafür sorgen, dass der Körper das besser halten kann, diesen teuren Modus. Und dann kann man einwerfen. Und ich selbst werfe auch wirklich überaus großzügig ein und habe auch die Erfahrung gemacht, dass mir das sehr gut tut.
Ja, genau. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich dachte ja lange, es reicht mit Pflanzen und Regulation zur Arbeit bei Erschöpfung. Und irgendwann habe ich selber gemerkt, da hatte ich auch eine Art Schockzustand, da ist was Schlimmes passiert. Und da habe ich wirklich B-Komplex, Magnesium hochdosiert. Und ich war nach einer Woche wieder recht stabil und habe gedacht, ohne, glaube ich, wäre ich nicht mehr rausgekommen. Und das ist auch meine Erfahrung, wirklich da mitzugucken. Und da schaut man leider noch viel zu wenig, weil wenn mein Nervensystem keinen Baustoff hat, funktioniert es auch nicht. Und bei Stress funktioniert auch einfach die Regulation nicht mehr, wie du sagst. Das ist ja das, wenn man guckt, warum ist dieser Zustand so teuer? Weil alles im Krisenzustand ist, körperlich auch. Und dann gibt's keine Regeneration auf der Zelle mehr. Also minimal. Und deswegen finde ich, ist es da gut zu durchbrechen, zu gucken, wo brauche ich vielleicht Hilfe über Gespräche mit anderen, wer tut mir gut, plus wirklich den Körper zu stärken. Das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen, wenn es um die Selbstregulation geht, auch den Körper wieder in die Selbstregulation zu bringen. Also nicht nur das Nervensystem, aber das ist ja der wichtigste Spieler eigentlich, ne? Nervenhormonsystem, es hängt ja alles zusammen.
Und ich glaube, man guckt da deshalb nicht so genau hin, denn das hast du ja angedeutet, so manchmal guckt man viel zu wenig hin, weil die meisten Menschen, und mit Menschen meine ich jetzt Fachleute, Ärzte, Psychiater, Kliniker, die haben ja immer noch nicht zur Kenntnis genommen, dass Trauma etwas Körperliches ist. Die gehen ja immer noch davon aus, dass Trauma etwas Psychisches ist, weswegen dann zum Beispiel auch Psychopharmaka verschrieben werden. Das heißt, um dem Körper das zu geben, was der Körper braucht, müsste man ja erstmal diese Dynamik verstehen, die das Ganze sich zusammensetzt. Ja, und deswegen wird, so, genauso wie du es beklagst, da auch nicht hingeguckt. Mhm. Und der Körper wird dann irgendwie erwartet, der muss das alles können, ohne Substanzen dafür zu kriegen. Ja.
Genau. Und wenn man wirklich guckt, wie die Biochemie des Körpers funktioniert, dann ist einem klar, dass man da quasi auch Stoff braucht. Ne? Und wie du sagst, bei der Ernährung kriegt man es nicht mehr. Ne? Gerade wenn du total erschöpft bist, da fehlen einfach Stoffe. Das kann man ja auch wirklich messen, auch im Hormonhaushalt. Man kann es ja messen, dass DHEA zum Beispiel leer ist, dass Progesteron leer ist. Das kann man ja wirklich mit Werten messen, die bestätigen mir das nur, ne? Also mir ist das klar, wenn jemand total erschöpft kommt, weiß ich, was leer ist.
Ja, wobei da kommt dann gleich so eine nächste Falle, weil wenn du das messen lässt, schulmedizinisch, dann kriegst du ein Blutbild. Mhm. Und Blutbilder sehen meistens ganz anständig aus, was aber keineswegs daran liegt, dass genügend Stoffe vorhanden sind. Mhm. Was nur daran liegt, dass das aus den Depots des Körpers rausgeholt wird. Das heißt, da läuft schon auf Notstrom und das ganz normale schulmedizinische Blutbild trägt dem aber keine Rechnung, so für alles gut, alles da.
Nee, genau, weil die Mineralien im Blut ja immer so gut wie da sind, weil das Blut ja, ja, basisch bleiben muss. Das hat ja auch ein ganz kleines Toleranzfenster, ne?
Ja.
Das Blut hat einen ganz bestimmten pH-Wert und daher wird alles aus den Zellen, alles rausgeschoben an Mineralien, damit das Blut wirklich diesen pH-Wert hat. Und ich gucke ja wirklich auf der zellulären Ebene und das macht Sinn. Und da sehe ich eine Erschöpfung, aber bei bestimmten Werten kann ich jemandem sagen, er ist erschöpft, ne? Also, und dann weiß ich auch, was zu tun ist. Und wie gesagt, das ist noch Neuland, auch im therapeutischen Bereich. Also das hat sich einfach noch nicht rumgesprochen, dass der Körper mitgestützt werden sollte und bitte auch individuell, weil ich finde auch Nahrungsergänzung ist ein feines System. Auch hier geht es um eine Balance. Wenn ich das Falsche gebe, kann es auch wieder Stress sein.
Also und wichtig für die Leute, die uns zuhören, ist aber meines Erachtens wirklich, verlasst euch nicht auf das ganz normale Blutbild beim Hausarzt.
Genau.
Sondern sucht euch jemanden, der da ein bisschen genauer hingucken kann.
Genau, und der ist auch erklärt. Ich finde es immer wichtig, dass man da auch einen Therapeuten hat, der einem das erklären kann, weil dann ist man wieder auch aus so Ohnmachtsgefühlen raus, wenn man weiß, warum ist es so und auch, ja, wie kriege ich das wieder hin, ne? Genau. Ja, ich denke, das war auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, einfach wirklich, das ist so ja mein Anliegen, den Körper mitzunehmen, weil ich auch, wie du schon selber die Erfahrung gemacht hast, wie wichtig das ist, dass der genügend Nährstoffe hat.
Also man könnte jetzt so ein kleines philosophisches Fensterchen öffnen und da würde ich dann gerne sagen, dass der Körper auf dieser Ebene, auf der wir uns hier befinden, mit Sonne, Mond, Sterne, Milchstraße, da ist unser Körper die Eintrittskarte, um hier mitmachen zu können.
Genau.
Und wird auch schon klar, dass der Körper der Schlüssel ist.
Hm? Genau.
Wir selbst spirituelle Erfahrung, ja, wie nehmen wir die denn wahr? Die nehmen wir über unseren Körper wahr. Also ohne Körper läuft hier gar nichts.
Genau. Wir spüren uns in unserem Körper und der Kopf fühlt dann irgendwas, aber wir spüren ja erstmal, ne? Es geht ja darum, und das ist ja auch genau das, wenn ich aus Sicht der Polyvagaltheorie im Überlebensmodus bin, spüre ich mich ja weniger im Körper. Deswegen finde ich, ist es ja so wichtig, auch über den Körper zu gehen und auch wenn es erstmal das Krisennotprogramm ist, wenn ich Vagusübungen mache. Also, aber trotzdem ist es schon mal was, um wieder überhaupt so ein Konzept zu haben, mich wieder zu spüren. Um in
Wobei
den nächsten
das, Schritt. Das, was du jetzt sagst, lässt mich dann doch so ein bisschen justieren zu dem, was ich im ersten Gespräch gesagt habe, weil in diesem Zusammenhang finde ich eine therapeutische Begleitung tatsächlich sogar unverzichtbar, weil wenn wir wieder ins Spüren kommen, dann kann das eine entsetzliche Angst machen. Weil Gefühle und die Gefühle, die wir dann fühlen, natürlich mit Schmerzen assoziiert sind. Und um das überhaupt verstehen zu können, warum sich jetzt nicht einfach alles toll anfühlt und ich die Sonnenstrahlen auf meiner Haut genießen kann, sondern dass da auch ganz alte Gefühle hochkommen, das halte ich wirklich für nicht mehr so gut, das mit sich alleine ausmachen zu müssen. Da ist eine fachliche Begleitung tatsächlich extrem unterstützend und ich glaube sogar auch fast notwendig.
Ja, ist auch nochmal ein wirklich wichtiger Punkt, weil wenn du wirklich, weil du holst dich ja quasi aus dem Schutzprogramm raus mit körperlichen Übungen und wenn ich wirklich, ich sag mal, wenn man dann quasi wirklich in diesem Überlebensmodus des dorsalen Vagus ist, in dieser tiefen Erschöpfung, finde ich es auch wichtig, sich wirklich fachliche Beratung zu holen, die gut passt. Und ja, weil es da einfach, weil man muss es nicht alleine schaffen. Und es ist auch schwierig, wie du sagst. Und wenn ich dann was löse, was eigentlich noch im Schutzprogramm war, kann es mich überfordern. Ne?
Denn ich muss es ja halten können. Ich muss es nicht machen. Ich habe gerade so ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen unpassendes Bild, aber man kann ja Trauma durchaus auch als was Gefrorenes, als eine gefrorene Energie betrachten. Und wenn ich meinen Eisschrank abtaue, dann weiß ich, der ist jetzt nicht von alleine wieder schick und frisch, sondern ich muss das aufwischen, was da raus wird. Es geht nicht einfach so.
Vielleicht habe ich auch ein paar Ecken dann drin, die gar nicht so toll sind.
Ne? Genau.
Oder habe vergessen, dass da vielleicht hinten noch eine Packung schon seit längerem rumdümpelt. Ne? So,
ja, das genau.
Ist ein, schon ein sehr plakativer Vergleich, aber ich finde, ich rede ja auch gerne mit Bildern, dann versteht man das. Ne?
Ja,
genau. Wenn das, und ich glaube auch, weil ich kenne auch viele Leute, die, wo ich weiß, die haben viele frühkindliche Traumata, die mal sagen, ich erinnere mich nicht, aber ich will mich erinnern, dann sage ich immer, es hat noch einen Grund, warum du es nicht kannst, weil es zu viel wäre, ne?
Einmal das und das Erinnern, das kann man ja auch und sollte man meines Erachtens auch teilen in implizites und explizites Gedächtnis, weil das der Teil von uns, der sich nicht erinnert, ist unser Verstand. Und der erinnert sich schlicht deshalb nicht dran, weil er überhaupt erst im Alter von 1,5 bis 2 Jahren zu entstehen beginnt. Das heißt, dieser präfrontale Kortex, der ist nicht von Beginn an dabei, sondern der entwickelt sich ab 1,5 und 2. Und deswegen können wir nicht erinnern, via Verstand, wie es uns im Bauch unserer Mutter gegangen ist. Aber unser Körper, das implizite Gedächtnis, das kann das sehr wohl erinnern. Ja.
Genau, und da sind wir wieder beim Körper. Genau.
Ja,
der dann auch mit uns spricht.
Ja.
Genau.
Ja,
genau. Ja, ich denke, das ist so rund für das Thema Selbstregulation oder hast du noch eine Anmerkung?
Nee, tatsächlich nicht. Kommt mir jetzt auch gerade ganz gut vor.
Und ich denke, es waren auch wieder ganz wichtige Erkenntnisse dabei, würde ich mal sagen.
Ja,
und dann geht es weiter mit den Entwicklungstraumata im nächsten Teil. Das werden wir dann vertiefen. Das ist auch, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema, um auch einfach nochmal zu verstehen, ja, warum es einem so geht, wie es einem geht.
Genau, so machen wir das.
Genau, dann vielen Dank für das Gespräch und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Das wünsche ich dir auch, Claudia.